Und ich möchte auch unseren Vortragenden vorstellen. Er ist ein Senior Fellow von der Organisation Irish Council for Civil Liberties. Bitte begrüßt mit mir Chris Schrischak für den Vortrag Transparenz, nicht mit der Europäischen Kommission. Vielen Dank. Also Transparenz, aber nicht von der Europäischen Union. Das bin ich. Ich denke, ich sehe immer noch einigermaßen auf wie auf dem Foto. Ich arbeite im Irischen Council for Civil Liberties, wo wir Advocacy machen, wo wir auch gegen Firmen klagen. Und warum solltet ihr euch, warum ist Transparenz für euch wichtig? Also wenn ihr in der Europäischen Union lebt, dann habt ihr wahrscheinlich von Verträgen gehört. Ihr habt vielleicht von der Verfassung gehört, aber das Wichtige sind die Verträge, denn sie beschreiben, wie die Europäische Union funktioniert. Und es ist insbesondere die Europäische Kommission, die dafür verantwortlich ist, wie die Verträge angewendet werden. Ihr habt sicherlich viel gehört über Regulation oder und nur die Kommission kann neue Gesetze entwerfen. Es ist es gehört zur Exekutive und die Kommission ist nicht Teil von einem gewählten politischen Organ. Und es gibt noch weitere Organe, aber nur die Europäische Union, Europäische Kommission kann neue Gesetze vorschlagen. Und wir wollen uns natürlich fragen, wie können wir die Kommission in Verantwortung nehmen? Und wenn man sich die Verträge anschaut, dann steht da direkt, dass die Zivilgesellschaft und verschiedene Organisationen müssen die Möglichkeit haben, mit der Kommission zu kommunizieren. Und es muss breite Konsultationen geben, was auch immer die sein mögen. Aber was kann man tun, wenn die Kommission nicht offen genug ist? Und eine Sache, die man machen kann, ist, man kann die Kommission anschreiben und wie es in der Charta steht, man muss eine Antwort bekommen. Also, und man kann Dokumente anfragen. Man kann nicht nur Informationen anfragen, sondern auch spezielle Dokumentation. Und sie müssen es zur Verfügung stellen. Und ich möchte ein paar Sachen hervorheben. Und man muss nicht einmal Bürger in der Europäischen Union sein. Wenn man Residenzrecht hat hier, dann kann man auch Informationen beantragen. Und hier steht auch, spielt keine große Rolle, welches Medium man verwendet für die Anfrage. Und wenn man keine Antwort kriegt, dann kann man zum europäischen Ombudsmann gehen. Und dann wird der Ombudsmann sich beschweren. Allerdings kann der Ombudsmann keine verpflichtenden Entscheidungen machen. Ansonsten muss man den Rechtsweg einlegen. Also Transparenz ist ein wichtiges Mittel für öffentliche Verantwortlichkeit. Was hierbei wichtig sind, ist der Entscheidungsprozess, die Veröffentlichung von Informationen und die Öffentlichung. Wenn man zur Webseite von der Europäischen Kommission geht, dann sieht man diese Seite bezüglich Transparenz und dann sieht man diese Kategorien, die ich auch genannt habe, Freiheit von Informationen, Finanzierung. Aber das ist nur die Theorie. Das ist nicht, wie es in der Praxis aussieht. Also, wie sieht die Praxis aus?
So, if you want to contribute or
wenn man, wenn man etwas beitragen will, dann gibt es Feedback, also Rückmeldungen. Und dann geht man zu dieser Seite, welche alle Möglichkeiten beschreibt. Zunächst einmal muss man wissen, welche Möglichkeiten bestehen. Und gehen wir mal davon aus, du hast diese Seite gefunden, du hast dich auf der Mailingliste angemeldet. Und dann kannst du endlich dein Feedback einreichen. Aber funktioniert das tatsächlich so in der Praxis? Funktioniert das wirklich so? Lasst uns ein Beispiel nehmen. Das ist die Situation, in Bezug auf nachhaltige Corporate Governance. Also wie viele Leute geben tatsächlich Rückmeldungen? Und es sind nur 8 Leute, die eine Rückmeldung gegeben haben.
Now what about
was, also wir haben 22 Mitgliedstaaten. Wie sieht es aus mit den verschiedenen Mitgliedstaaten aus? Wir sehen, dass in Österreich 7 Leute etwas beigetragen haben. Eine Person aus Tschechien hat auch Rückmeldung gegeben. Und dies ist ein Screenshot von vor ein paar Tagen. Und es gibt noch eine weitere Sache. Und dann geht man natürlich davon aus, dass alle Möglichkeiten, um Feedback zu geben, nur an einer Stelle dokumentiert sind. Aber nein, so ist es nicht. Es gibt noch ein weiteres System, zum Beispiel EU-Service. Und man folgt vielleicht einigen Nachrichtenorganisationen in Brüssel, die Informationen bereitstellen, die man abonnieren kann. Und du hast eventuell etwas darüber gelesen, über Echtzeit-Gesichtserkennung, und du möchtest der Kommission erzählen, wie schlecht das ist. Und dann sieht man, okay, man hat nur 1500 Zeichen. Also das ist nicht sonderlich viel, um Rückmeldung zu geben. Also man sieht halt, dass öffentliche Konsultationen größtenteils einfach nur eine Checklistenaufgabe sind. Das hier ist ein Dokument.
Aber vergessen wir den Google-Teil. Also dieser Teil von dem Kommissionspräsident Breton. Wir erwarten, dass die Technologie in Europa alle Regeln beachtet zum Thema Datenschutz, Sicherheit online und so weiter. Aber die Europäische Kommission hat einen Cloud-Computing-Vertrag an Amazon vergeben. Das ist die gleiche Kommission. Und es gibt ebenfalls Untersuchungen eben dieser beiden Firmen, Google und Amazon, eine Entscheidung gegen Microsoft. Zu Amazon haben wir noch nichts gehört. Wie viel haben Sie allerdings ausgegeben bei diesem Vertrag? Das sind hier 54 Millionen Euro an Amazon und ungefähr der gleiche Betrag an Microsoft. Vielleicht habt ihr kein Interesse an Geld, aber vielleicht interessiert euch der Handel. In der EU geht es immer um die Gesetze, die den Binnenmarkt betreffen. Hier ist ein Beispiel, wo die Abteilung für den Handel, der Abteilung für das Digitale, sagt, man muss dies in Einklang bringen mit den Verpflichtungen der Europäischen Union. Also sorgt bitte dafür, dass das zusammenpasst. Und hier gibt es ein Beispiel von Meta, die 4 Prinzipien anwenden wollen im Bereich KI. Niemals die Leute überraschen, Kontrollen einzurichten, an alle zu denken und zuerst an Leute zu denken. Aber was heißt das genau? Und vielleicht habt ihr das europäische Identitätssystem vielleicht schon mal gehört. Und Google fragt hier, ob die Google Wallet eine offizielle EU-Wallet bekommen könnte und Teil dieses Systems werden könnte. Manchmal ist auch die Antwort der Europäischen Kommission interessant, mehr noch als die eigentlichen Dokumente. Also diese beiden Dokumente wurden eben nicht veröffentlicht, weil das Risiko angeblich bestand, dass die Kommission dadurch unter Druck geraten könnte. Welche Dokumente sind das? Das sind Dokumente zu Treffen mit Unternehmen und es geht darin um die internen Gespräche. Und die Kommission macht sich Sorgen um die Öffentlichkeit, weil sie haben die Befürchtung, dass es zu Spekulationen und Fehlinterpretationen führen könnte und das könnte die Kommission unter Druck setzen. Aber ist das nicht das, was eigentlich passieren sollte?
So back in 2022, I looked at this article and I was
in 2022 habe ich diesen Artikel angesehen und habe mir das eigentliche Gesetz angesehen, das hier vorgeschlagen wurde und habe mir die Folgeneinschätzung angesehen zum Thema sexueller Missbrauch von Kindern. Und die Kommission hat die technische Machbarkeit studiert und diese von Experten beurteilen lassen. Dieser Teil ging direkt in die Gesetzgebung ein. Okay. Es geht um die sichere Verschlüsselung und ich habe diese Leute direkt angeschrieben und es gab gleichzeitig verschiedene Arbeiten, dass es verschiedene Probleme gibt mit der technischen Kontrolle. Also die Frage ist, welche Dokumente wurden verwendet und wer waren die Experten? Und sie haben mir wieder das gleiche Dokument gegeben, wie in der Einschätzung der Auswirkungen. Sie haben sozusagen einfach meine Anfrage abgelehnt. Ich habe es probiert. Ich habe mir gedacht, okay, dann gehe ich eben zu dem europäischen Ombudsmann. Weil in den Regeln des Expertengremiums, das steht drin, dass alle Einzelheiten und Experten sollten veröffentlicht werden. Aber selbst das Meeting selber war nicht öffentlich einsehbar, wann es stattgefunden hat. In 2020 ist es nicht einmal aufgeführt. Okay, der Ombudsmann macht seine Arbeit. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis der Ombudsmann sich mit der Kommission treffen konnte und hat dann mir geantwortet, ungefähr 6 Monate später. Und die Antwort war, dass nur meine Anfrage irgendwie verzögert war. Aha, was ist also dann besonders an mir? Und es gab eine andere Anfrage, also es ist nicht nur meine Anfrage. Vielleicht haben Sie mich einfach nur angelogen. Vielleicht haben Sie den Ombudsmann angelogen.
That's their first trick. But there's more.
Aber es gibt mehr. Die Experten kommen von den Unternehmen selbst. Und ich habe mir gedacht, okay, welche Firmen könnten da involviert sein? 3 sind auffällig. Wovor haben Sie Angst? Firmen haben Angst vor ihrem öffentlichen Ansehen und ihrer Sicherheit. Ja, es gibt da Abgrenzungen zu allem. Und dann schaue ich mir das hier und okay, da gibt es ein Problem. Diese Experten, wer auch immer das sind, haben diese Informationen zusammengesammelt und einfach als Teil der Regulation benutzt. Wussten sie überhaupt, dass das war, wozu sie beigetragen haben? Oder wussten sie es gar nicht? Gut, das wie erwartet war das Fehladministration und ich sollte jetzt feiern, aber tatsächlich ist nichts passiert. Also gar nichts.
But then there are leaks.
Aber es gibt Leaks.
Okay, well, we got the document anyway.
Und wir haben dieses Dokument tatsächlich auf anderen Wegen erhalten, nur halt nicht auf den Wegen, die wir uns gewünscht hätten. Und das ist die Liste. Und lass uns mal anschauen, was da gelistet ist. Ja, eine Menge Microsoft, eine Menge Google und, oh, da ist Thorn. Und die sind als NGO gekennzeichnet, okay. Das Einzige, was sie tatsächlich geändert haben, ist diese Transparenzregelung. Sie haben einfach die Transparenzregelung geändert, weil sie uns die Daten nicht geben wollten, das Dokument. Und also haben sie das gesamte Gesamtbild halt weniger intransparenter gestaltet. Okay, dieses Beispiel ist ein bisschen bekannter, das ist der Pfizer-Fall. Also bitte gib mir, also ich habe gefragt, ob sie mir die, den Austausch zwischen von der Leyen und Pfizer geben können. Aber auch das wurde abgelehnt und die Begründung war, Textmitteilungen sind flüchtig, sind wie Fußabdrücke und verschwinden einfach. Okay, wenn das flüchtig ist, dann wird es wahrscheinlich keine wichtige Information enthalten. Vielleicht mehrere Millionen Impfdosen, die darin entschieden wurden. Also wurde es von dem öffentlichen Zugriff entfernt, ausgeschlossen. Also müssen wir uns um die Definition kümmern. Also da steht, whatever its medium, also egal welches Medium verwendet wird, egal ob es auf Papier oder in elektronischer Form gespeichert wird. Aber der Ombudsmann hat gesagt, okay, ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme mit SMS-Mitteilungen gibt, dass diese nicht als Dokumente zählen, weil sie es sind. Also der Ombudsmann stimmt zu, dass das Medium egal ist. Also der ist sogar besser mit, sie hat das sogar noch drastischer ausgedrückt, das Medium ist völlig egal, es geht um die Botschaft. Ja, das sollte, okay, das ist vielleicht 60 Jahre alt und tatsächlich ist, sagt es das sehr nett, das Medium ist die Botschaft. Es sollte automatisch als eine Botschaft, als ein Dokument betrachtet werden. Und der Fakt, dass es eine SMS ist, sollte das nicht ändern. Ja, die übliche Taktik ist Stonewalling. Wir fragen die Kommission so lange, bis sie es... Ja, die werden einfach nichts tun, in der Hoffnung, dass es sich von alleine erledigt. Zum Glück hat die New York Times... Ja, wir sollten davon in einigen Monaten hören. Erwartet Verzögerung, wie immer. Üblicherweise wäre das eine übliche Zeitverzögerung, 15 Tage Deadline, bis es eine Antwort gibt und 30 Tage in besonderen Fällen. Aber die Ausnahme ist inzwischen die Norm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals, also ich habe niemals ein Dokument innerhalb von 15 Tagen erhalten. Ja, wie bei der Deutschen Bahn. Viele sind vielleicht auch mit dem Zug gekommen. Ja, dann kennt ihr das. Seht euch diese Nummern an. Sie haben jetzt nicht gerade den Ruf, pünktlich zu sein. Lassen wir uns Ihre Zahlen anschauen. Ja. Ja, innerhalb von 6 Minuten Verzögerung ist es noch als pünktlich gewertet. Lasst uns die Werte der Kommission damit vergleichen. Und ja, Ihre Antwort, Verzögerungszeit ist 14%. Vielleicht hört ihr jetzt auf, euch über die Deutsche Bahn zu beschweren. Ich habe jetzt dabei auch nur die 30 Tage verzögerten Antworten gezählt, nicht die noch länger, nicht die 15 Tage, weil das sind die Nummern und die Zahlen. Die 5 längsten Antwortzeiten wurden uns ebenfalls genannt, also die Maximalantworten, bis die Antwort kam. Das waren nicht Minuten, sondern Tage. Also haben manche Fragenden halt fast ein Jahr gewartet, bis sie eine Antwort bekommen haben. Und das sind Zahlen. Nehmt es mit einer Prise Salz, ebenfalls mit Tequila und ein bisschen Zitrone oder Limette. Zur Klarstellung. Es kann ja sein, dass an einem Tag halt viele Dokumente angefragt werden und dann an dem Deadline-Tag halt kommen. Okay, diese 15 Tage werden dann zurückgesetzt. Die Uhr wird neu gestartet und wir starten die Uhr nochmal neu am Tag 0, wenn wir antworten.
So, this was the theory.
Okay.
And this is the practice.
Und jetzt kommt die Praxis. Vielen Dank.
Thank you very much for this awesome talk.
Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Wir haben immer noch Zeit für Fragen. Dann geht bitte zum Mikrofon.
So.
Und was war die längste Zeit, die du warten musstest?
Couple of months.
Ein paar Monate, weil ich ein paar Tricks kenne.
You should tell them afterwards.
Also du solltest deine Tricks uns mitteilen. Hier kommt eine Frage. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich möchte gerne praktisch werden. Was ist das Modell, um diese Probleme zu überwinden? Also wir können natürlich das schwedische Modell betrachten. Also jeder öffentliche Bedienstete macht seinen eigenen Kalender, aber in der Realität können die Dinge sich ändern. Also wie können wir das alles transparenter machen? Und wie können wir das mit Wissenschaftlern besprechen oder vermitteln? Wie können wir, wie beeinflusst das die Legitimität der Europäischen Kommission? Und wie würde man das langfristig betrachten, auch im Hinblick auf wissenschaftliche Analysen?
Also zum ersten Teil, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt einmal den Teil, dass halt viel Arbeit, die extra öffentlich und transparent gestaltet werden soll, und den Teil, der das eben nicht sein soll. Und langfristig ist es halt so, dass es insgesamt mehr Legitimität der Europäischen Union insgesamt mehr Legitimität verleiht. Ich bin nicht komplett sicher, weil in einigen Fällen ist es natürlich so, dass das Problem nicht die Tatsache ist, ob sie die Dokumente überhaupt rausgeben, sondern die Frage, warum sie diese Dokumente nicht rausgeben. Manche der Beispiele, die ich gegeben habe, sind nicht Dinge, die tatsächliche Ausnahmen widerspiegeln, sondern es geht um Wirtschaftspolitik, persönliche Daten. Nicht alles davon muss transparent gestaltet werden. Das sind natürlich bereits in sich inhärente Ausnahmen im Gesetz. Die Frage ist halt eher, ob die Europäische Kommission sich auf diese Ausnahmen stützt oder ob sie tatsächlich einfach nur Daten von Firmen schützen will, was nicht die Art Information ist, die sie halt schützen sollten. Das sind ja nicht ihre eigenen Daten, sondern die Daten von Drittparteien, die sie schützen sollten. Ist die Frage, nützt ihnen das tatsächlich etwas in irgendeiner Form? Und ich glaube nicht, dass das so ist.
Und eine weitere Frage da. Ja, ich habe zwei Fragen. Denkst du, dass der Ombudsmann nutzlos ist oder macht er seine Arbeit nicht richtig? Zweite Frage. Was sagen die Verträge? Wie kann man die Kommission und den Ombudsmann dazu zwingen, ihre Arbeit zu machen?
Also zur ersten Frage, ist der Ombudsmann nutzlos? Also der Ombudsmann hat seine Stärken, allerdings sind diese nicht verpflichtend, was bedeutet, dass der Ombudsmann zwar Entscheidungen treffen kann, aber es ist, obliegt dem Empfänger, in dem Fall der Kommission, ob sie darauf reagieren. Also wenn es eine gesetzliche Verpflichtung ist, die halt verbindlich ist, dann müssen sie sich, dann müssen sie reagieren. Also das ist das eine. Zum zweiten Teil, wenn es darum geht, wen du dafür zur Rechenschaft ziehst, erstens, üb Druck aus, wenn du kannst. Zweitens, Litigation. Also wenn der Ombudsmann seinen Job nicht macht, dann kannst du dagegen vorgehen. In manchen Fällen musst du das nicht tun. Da kannst, reicht es einfach nett zu fragen, externen Druck aufzubauen. Also wir hatten einen Fall, wo wir nicht, wo es nicht um den Zugriff auf Dokumente ging, aber ums, um die Beobachtung zu Dokumenten zu GDPR. Ich arbeite für eine irische Organisation.
How it's doing it. Und die Kommission muss, ja, ist dafür verantwortlich, dass das Gesetz umgesetzt wird und es muss unter einer Nummer geführt werden. Und wir haben gesehen, dass das nicht funktioniert. Und es, wir haben viele Briefe geschrieben. Und dann hat der Ombudsmann Druck auf die Kommission ausgeübt und die es hatte einen gewissen Effekt, aber es hat auch sehr lange gedauert. Wie lange hat es gedauert? Es können 6 bis 7 Ziffern sein.
Nächste Frage. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, nach 3 Monaten der Untätigkeit eine entsprechende Klage einzureichen. Gibt es auch auf der europäischen Ebene so etwas?
Also es ist möglich, gewisse Tricks, wenn man keine Antwort bekommt innerhalb einer bestimmten Zeit, dann kann man eine bestätigende Anwendung oder Anspruch bekommen und man kann dann bereits zum Ombudsmann gehen, wenn die Frist abgelaufen ist und man kann auch zu dem Gericht gehen. Also man kann sowohl den Ombudsmann als auch das Gericht anrufen und man kann beide gleichzeitig machen. Und ja, die Option hat man auf jeden Fall.
Also der Ombudsmann kann was sagen, aber mal, es ist nicht verbindlich, rechtsverbindlich.
Ja.
All right, then we have one more question over there, please.
Und noch eine Frage da drüben. Vielen Dank erstmal für diesen tollen Vortrag. Meine Frage ist, hast du Unterschiede festgestellt, je nachdem, welches Thema Inhalt deiner Anfrage ist? Also kann es sein, dass manche Themen sehr viel länger brauchen als andere Themen?
Also mit der CSA-Regulation und da gab es immer Probleme, Dokumente zu bekommen. Und manchmal denkt die Kommission auch, die Kommission denkt, dass es sehr politisch ist und deswegen wollen sie die Dokumente eher bei sich behalten. Handel ist eine weitere Sache. Also wenn man Dokumente zu Handel haben möchte, dann ist es schwierig. Überwachung. Ich habe einmal nach Videoaufnahmen gefragt und dann habe ich gehört, dass es eine Sache der nationalen Sicherheit, ja, eine Frage der nationalen Sicherheit ist. Was ist ab? Also es geht wirklich, also ich glaube, das ist eher eine Frage, ob es ein stark politisches Thema ist oder nicht. Und wenn man, das Problem ist aber, wenn man jemanden hat wie Ursula von der Leyen, die alles zu einem politischen Thema macht, dann wird man immer es schwierig haben.
Nächste Frage. Du hast den Ombudsmann erwähnt. Was ist mit anderen Institutionen, wie zum Beispiel Datenschutzorganisationen? Ich denke, in mindestens zwei Fällen, soweit ich weiß, haben sich diese mit der Tatsache beschäftigt, zum Beispiel Microsoft. Und ist es vielleicht schneller, wenn solche Institutionen involviert sind?
Also der Ombudsmann hat eher einen breiteren Arbeitsbereich und der Datenschützer sind eher fokussiert. Und es gibt verschiedene Zuständigkeitsbereiche und jetzt beispielsweise persönliche Daten können ein Anwendungsbereich sein. Und deswegen haben diese Leute verschiedene Mandate, um verschiedene Sachen zu bearbeiten.
Noch eine Frage. Mich würde interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man solche Anfragen mit mehr Nachhalt versieht. Man stellt die Anfrage und vielleicht haben viele andere Leute oder Organisationen die gleiche Idee und gleiche Frage. Und wenn sie deine Anfrage sehen, dann würden sie sich dem vielleicht anschließen. Gibt es irgendeine Art von Petitionsformat, wo sich mehrere Leute zusammenschließen können? Gibt es sowas in der Art? Oder wenigstens die Möglichkeit zu sehen, welche Anfragen gerade bearbeitet werden?
Ja, es gibt tatsächlich ein Forum mit dem Namen Ask the EU und da kann man eine Anfrage senden und diese Anfrage ist dann komplett öffentlich und dann kann jede EU-Institution darauf antworten und aber dann ist es keine gesammelte Anfrage, aber alle in der Öffentlichkeit können es sehen. Und es gibt auch viele Journalisten, die sehr intensiv verschiedene Themen arbeiten und die Journalisten tauschen auch Tipps untereinander aus und
manchmal gibt es ja das Problem, dass solche Anfragen parallel laufen, wenn mehrere Organisationen das gleiche parallel fragen und dann kann sich die Europäische Kommission dahinter verstecken und sagen, oh, ich habe zu viel zu tun, weil es so viele Anfragen zu dem gleichen Thema gibt.
Also, man könnte natürlich sehen, dass jemand anderes schon gefragt hat, wenn die Anfrage öffentlich wäre. Und sobald sie ein Dokument veröffentlichen, ist es dann auch für alle zugänglich.
Was ich im Sinn hatte, war, dass man diesen Druck vielleicht etwas konzentrierter anwenden kann, damit er es nicht verwässert.
Also wir können nachher, nach dem Vortrag, miteinander reden.
Eine letzte Frage von meiner Seite. Was können wir alles tun, um da mehr Druck auszuüben auf die Europäische Kommission?
Fragt nach mehr Daten. Aber eine Sache, die auch wesentlich ist beim EU-Setup, das EU-Parlament ist ebenfalls dafür verantwortlich, die Kommission zu kontrollieren. Und in einigen, auf einige Arten ist das Europäische Parlament auch stärker als der Europäische Ombudsmann. Das ist eine Option, die ihr habt. Also wenn ihr zum Parlament geht, ihr könnt verschiedene europäische Institutionen fragen, unter anderem das Parlament.
Vielen Dank für diese fantastische Präsentation. Bitte gebt ihm einen großen Applaus. Ja, das war...